Hallo miteinander und willkommen. Ich stehe jetzt gerade vor einem Podcast-Studio. Deine wartet schon die Ernährungspsychologin Ronja Schifft an, um die neue Folge vom Swiss Milk Podcast aufzunehmen. Aber bevor wir jetzt in das Gespräch eintauchen, möchte ich euch einen kleinen Denkanstoss mit auf den Weg geben. Es geht um die Ernährung der Kinder. Das ist das Schlüsselthema für Eltern. Aber Diskussion drumherum, die kann jedem und jeder von uns nützliche Einsichten in eigene Essgewohnheiten bringen. Sie regt uns zum Nachdenken an, wie wir selber Entscheidungen über das Essen treffen und zeigt auf, dass Gesundheit und das Wohlbefinden Hand in Hand geht mit dem Genuss. Kommen wir uns überraschen, was für wertvolle Erkenntnisse über Achtsamkeit, über Genuss und über Gesundheit Ronja uns mitgeben kann. Und wir bekommen praktische Ratschläge, die unser Leben definitiv bereichern. Ob mit oder ohne Kind. Denn gesund essen und geniessen, das geht uns alle an. Ronja Schifft an, du sagst, Kinder sind intuitive Esserinnen und Esser und essen eh nur das, was sie brauchen. Also ich kenne Eltern, die das definitiv hinterfragen würden, weil wenn er könnte, würde sich der Lenny ausschließlich von Pizza, Pasta und Knoppen ernähren.
Eben, intuitive Ernährung, scheinbar will er das. Nein, voll. Also wichtig ist, Kinder wären intuitive Essende. Also wir kommen eigentlich mit ganz intuitiv auf die Welt. Also jeder Mensch, der mal eine Stillsituation mitbekommen hat oder eine Shoppensituation von einem Baby, weiss, dass man das nicht zwingen kann zum Essen. Das geht gar nicht. Das heisst, ein Kind trinkt vor Brust so viel, wie es effektiv kann, will in diesem Moment. Es geht gar nicht mehr. Ein Kind kann man nicht zwingen zum Essen. Es ist so, dass eigentlich bei Kindern die Situation abläuft, dass sie ganz lang selber steuern. Also gerade beim Stillen steuern sie selber, sie nehmen so viel, wie sie können. Man kann kein Kind zwingen. Jetzt ist es aber so, dass während dem Prozess vom Heranwachsen Eltern das Gefühl haben, also gerade bei der Brei-Einführung ist es noch easy, oder? Das Kind hat vielleicht einfach das Maul zu, wenn es nicht mehr will, kann das steuern. Und nach erfahren viele Eltern das Gefühl von einem Erziehungsauftrag, dass sie dem Kind essen lernen müssen. Das heisst, dass sie das Kind erziehen über das Essen oder das Essen erziehen. Das heisst, viele Kinder werden angefangen übersteuert. Also eigentlich wären sie intuitive Essende. Das heisst, sie merken, wann haben sie einen vollen Bauch, wann können sie etwas essen, wann sind sie eben satt, wann haben sie Hunger, aber auch, was sie essen wollen. Also eigentlich haben sie körperliche Signale, die ihnen das geben. Und das Problem ist aber die Übersteuerung, die passiert.
Du hast so viele grossartig spannende Themen jetzt angesprochen und auf die wollen wir eingehen. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Swiss Milk Podcast. Ich bin Dominik Wittmer und heute befassen wir uns mit der Kinderernährung und dem Genuss. Und wie wir eben unseren Kindern beibringen können, gesundes Essen zu geniessen. Obwohl, wenn ich jetzt der Ronja zuhöre,
ist schon falsch, ist wie man beibringen, Essen geniessen. Wow! Aber ja, man kann, aber ja.
Also ich selber habe ja kein Kind, außer der Gotti-Tochter. Und ich finde das Thema aber besonders spannend, weil es ja eben um mich geht, als einfach ums Essen. Es geht um die Erziehung und um die Sozialisierung und um Glaubenssätze, die einem eben ganz besonders als Kind eben antrainiert werden. Und darum ist es wichtig, reden wir heute darüber. Ronja Schifft ist Psychologin, sie ist Ernährungspsychologin, Dozentin, du bist in der Gesundheitsförderung tätig, du machst Beratungen und du bist leidenschaftliche Fürsprecherin für einen achtsamen und genussvollen Umgang mit der Ernährung.
Wow, ich glaube, es hat noch nie jemand so einen schönen Slogan auf meine Tätigkeit gesetzt. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es so, dass ich für das fürspreche. Aber ja, voll. Also ich bin für einen genussvollen und vor allem auch entspannten Umgang mit dem Thema Essen.
Also aus ernährungspsychologischer Sicht, wie achtsam und genussvoll essen wir denn da in der Schweiz?
Ich finde, das Wort achtsam muss ich vielleicht relativieren, weil achtsam ist immer so gekoppelt mit dem Thema Achtsamkeit, dass man da ganz, ganz grobe Konzepte im Kopf hat von, bei vielen löst das das Thema meditativ und sehr achtsam im Sinn von, wie oft man kaut und so diese Prozesse löst es bei den meisten aus. Ich möchte die Frage stellen, wie entspannt gehen wir mit dem Thema Essen um und wie genussvoll hast du noch gefragt. Und aus meiner Beobachtung heraus nicht mehr so entspannt und eigentlich nicht so entspannt. Und genussvoll glaube ich schon, dass viele Menschen einen genussvollen Umgang haben, aber definitiv nicht mehr oder nicht in einer Form von «Chills mal». Also ich merke, dass sehr viele Glaubenssätze im Kopf rund ums Thema Essen. Also rund ums Thema Ernährung. Man sollte dieses, man sollte jenes, man sollte so viel Abstand, man sollte so viele Pausen und so gross dürfen die Portionengrössen sein und dann noch Früchte, Gemüse und alles gleichzeitig auf dem Teller. Und alle diese Glaubenssätze machen, dass sehr viel im Thema Essen und Ernährung extrem verwirrt und verunsichert sind.
Und das meinst du damit, wenn du sagst, wir sind nicht mehr so entspannt?
Ja, ich merke das sehr viel. Also man merkt zum Beispiel, sobald man in einem Freundeskreis zusammen hockt und isst, dass sehr schnell auch Essdiskussionen oder vor allem Ernährungsdiskussionen entbrennen. Also sehr schnell wird hört man immer wieder Sätze wie, oh, ich sollte nicht so viel oder ich sollte mal wieder ein bisschen, weisst du, ich habe langsam ein bisschen das Bäuchli und ja, du, gell, ja, bei dir auch. Das ist dann so oft unter männlich sozialisierten Wesen so ein bisschen der Tenor und unter weiblich sozialisierten Wesen gibt es dann halt viele so, dass, ja, gell, ich habe jetzt im Fall auch wieder mal und ich müsste dieses und ich müsste jenes schauen und ich habe jetzt auch angefangen, mal das intermittierende Fasten auszuprobieren und man merkt einfach, dass das Thema extrem stark in unseren Köpfen kursiert und entweder ist es aus ethischen Gründen, wie man zum Beispiel sagt, ich möchte nicht mehr so viel Fleisch essen, ich möchte mich verändern in meinem Essverhalten oder aber eben auch aus gewissen Idealvorstellungen, wenn man das Gefühl hat, ich möchte möglichst gesund sein, ich möchte möglichst einen optimierten Körper haben und solche Geschichten. Und dann merke ich, sorry, das ist im Fall einfach nicht ein entspannter Umgang.
Und eben auch nicht mehr genussvoll.
Genussvoll auch nicht. Also vor allem, das, was ich auch grundsätzlich erlebe, jetzt auch bei mir in der Praxis, ist, dass sehr viele einfach mit dem Kopf da sind. Also das heisst, Thema Essen findet im Kopf statt. Das heisst, man findet, entweder leidet man unter einem gewissen Verhalten, das man hat. Also zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, ich tue zu viel emotional essen oder eben Stresssituationen, nicht mehr so achtsam essen oder ich esse eben zu viel Schoki oder zu viel Chips, so diese Geschichten.
Also die Reflexion, die ganze Zeit abgeht über das Essen.
Nicht nur Reflexion, sondern auch Selbstverurteilung. Ja. Also permanent nicht nur ich esse jetzt Schoki, sondern ich esse jetzt Schoki, ich sollte nicht Schoki essen und esse sie aber trotzdem und tue mich noch selbst verurteilen. Und tue noch, mein Gott, wieso schaffst du es nicht? Und dann gibt es nochmal eine Abwertung. Also das nenne ich weder genussvoll noch entspannt, oder? Und das kommt aber aus ganz vielen Prägungen raus. Also eigentlich das ganze Thema Essen und Ernährung ist ein extrem prägiges Thema. Also dass man herausfindet, von wo kommen eigentlich die Stimmen.
Und von wo kommen denn die Prägungen?
Prägungen lernen wir das ganze Leben lang. Also das heisst, grundsätzlich ist es aber so, wir dürfen uns wirklich vorstellen, eine Prägung ist wirklich, wir sind ein weiches Material, wir kommen weich auf die Welt. Und durch das, dass wir erzogen werden oder die ersten menschlichen Interaktionen haben, lernen wir ja Sachen. Und diese Sachen, die prägen uns. Es sind wie so ein bisschen Spuren, die hinterlassen werden von anderen Menschen, von anderen Beziehungssituationen. Und diese Prägungen, das kann zum Beispiel sein, weil ich das abgeschaut habe von jemandem, weil ich zum Beispiel gesehen habe, unsere Familie ist so, oder weil ich zum Beispiel immer Sätze gehört habe. Also ganz typisch sind es so Sätze von Menschen in unserem Umfeld, wie zum Beispiel, Marlies isst nicht so schnell, hock gerade an, nicht die Arme auf den Tisch, tu nicht gageln. Wir werden wie geformt durch unser Umfeld. Das heisst, unser weiches Material wird an Ort zurecht geformt. Und das sind Prägungen, die hinterlassen werden. Aber eben auch, isst noch mehr Gemüse, isst jetzt noch etwas Gesundes. Aber das kann auch sein, dass es nicht an mich direkt gerichtet worden ist als Kind, sondern zum Beispiel so etwas wie, ah, ich sollte jetzt heute Abend etwas Gesundes essen. Oder, ich kann nicht, mache Raclette, aber dann braucht es noch etwas, es braucht noch ein Salatli dazu. Also einfach die Wertung von Lebensmitteln, aber auch, es kann auch anders sein. Es kann auch sein, oh, jetzt gönnen wir uns etwas. Heute Abend gibt es eine Schwarzwälder-Torte. Alle diese Themen, die hinterlassen mir Muster, die hinterlassen mir Denkmuster und die machen, die formen dann mein Denken über das Essen und ja, über die Ernährung.
Und das ist jetzt nämlich ein sehr interessanter Punkt, weil ich höre immer wieder von Eltern, die sich eben ein schlechtes Gewissen machen, weil sie glauben, dass ihre Kinder ungesund ernährt werden oder zu viele Süßigkeiten bekommen oder am liebsten einfach nur Pasta würden schöpfen und Gemüse mögen sowieso auch nicht so recht. Ich hätte jetzt dich fragen, ob das ein Dilemma kann sein als Eltern, aber du nimmst es ein bisschen vorweg. Man muss eigentlich völlig bei sich anfangen und sich überlegen, wo sind eigentlich meine Prägungen?
Exakt, das ist genau mega schön zusammengefasst. Ist genau das. Also eigentlich müssen wir als allererstes, und übrigens gilt das beim Thema Kindererziehung in allem, wenn man eine Regel umsetzen möchte, dann muss man zuerst die Regel reflektiert haben. Und wenn die Antwort auf eine Regel ist, weil man es einfach macht, gibt es keinen Grund für die Regel umzusetzen. Beispielsweise, ich stelle ganz oft die Frage, müssen bei euch Kind gerade am Tisch hocken? Dann ist ganz oft ja. Das ist mega wichtig. Dann frage ich, warum? Ja, es ist anständig. Okay, aber warum ist es anständig? Ja, weil, einfach, es ist mega wichtig. Und dann irgendwann mal, wenn wir nämlich reflektieren, dass wir erwarten, dass Kinder oder auch Erwachsene gerade am Tisch hocken. Wenn ihr mal gerade am Tisch hockt, wie hockt ihr eigentlich? Schaut mal, wie geht es eigentlich eurem Bauch in diesem Moment? Und man merkt plötzlich, eigentlich ist das physiologisch die absolut bescheuertste Sitzposition zum Essen. Weil der Bauch ist eigentlich in einer Spannung, wenn wir aufrecht hocken. Er ist nicht entspannt. Mm. Und das heisst, eigentlich, wenn wir essen, müssen wir eigentlich entspannt sein. Und das ist genau so eine Regel. Man kann eigentlich nicht erklären, warum das wichtig ist. Effektiv wäre eigentlich wichtig, dass wir entspannt sind. Und ich möchte nochmal schnell zurück zu dem Dilemma, das du vorher genannt hast, oder beziehungsweise ob es ein Dilemma ist. Ich glaube, mega wichtig ist, dass wir zuerst mal überlegen, von wo kommt eigentlich das, was ich glaube, richtig ist. Mhm. Also von wo denke ich, was ist gesund, was ist ungesund, von wo habe ich überhaupt so ein Konzept? Weil ganz oft, gerade bei diesem Verständnis von gesund und ungesund, sind eigentlich ganz grosse Missverständnisse dahinter. Per se ist kein Lebensmittel gesund oder ungesund. Auch nicht der raffinierte Zucker, was da gross propagiert wird. Relevant ist wie bei allem Menge, Zusammenstellung und wie es mir geht dabei. Das heisst, wir müssen uns immer aus ernährungsphysiologischer Sicht, auf jeden Fall je abwechslungsreicher, je ausgewogener, desto besser. Und da gibt es auch klare Empfehlungen. Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung gibt da klare Empfehlungen raus. Die Frage müssen wir aber immer stellen, ist das bei einer Mahlzeit oder ist es all over the Leben quasi, sage ich mal. Und wichtig ist, dass wir nicht ein Lebensmittel einfach nachher verteufeln, und das ist dann eben der Zucker, sondern dass wir uns die Frage stellen, was ist das für ein Signal von meinem Körper, warum ich so viel Zucker in diesem Moment essen will? Und wir müssen uns die Frage stellen, was möchte mir mein Körper in diesem Moment sagen, wenn ich so viel Zucker essen will? Mhm. Und auch, was wollen mir die Kinder sagen? Wenn wir nämlich schauen, warum wir ein Zucker-Craving haben, nennt man das. Also Zucker-Craving heisst, ich habe eine extreme Gier und Lust auf Zucker. Dann hat das immer einen Grund. Und zwar, auf der einen Seite kann es sein, dass wir gerade sonst auch extrem viel zuckerreich gegessen haben, dann kann das sich manchmal so ein bisschen adaptieren, dass wir das gerade nicht mehr so spüren. Auf der anderen Seite ist es aber meistens etwas anderes. Und zwar, der Körper ist zum Beispiel müde.
Und dann wollen wir Zucker.
Ja, weil er will so schnell wie möglich so schnell verstoffwechselbare Energie wie möglich. Das heisst, wenn wir zum Beispiel merken, wir sind eigentlich müde, unser Körper ist ausgelaugt oder wir bräuchten eigentlich Schlaf, verlangen wir nach Zucker. Das heisst, es kann zum Beispiel ganz klassisch bei Kindern ganz andere Gründe haben. Und wenn wir zu den Kindern jumpen wollen, ist es nämlich genau der Grund. Das heisst, wir müssen lernen, die Muster erkennen von den Kindern. Wir müssen lernen, Kinder beobachten und schauen, warum verhalten sie sich wie. Also beispielsweise der Klassiker, sie kommen von der Kita heim, sind eigentlich mega müde von der Kita. Sie kommen heim und haben einfach nur Hunger. Mhm. Sehr wahrscheinlich werden sie dir Signal schicken, Zucker. Und eigentlich sind sie aber sehr wahrscheinlich mega müde und haben das aber als total logische Körperinterpretation, sie wollen Zucker. Das heisst, wir müssen genau wissen, warum schicken sie welche Botschaften und müssen lernen, die auch zu analysieren oder zu interpretieren.
Du selber hast Kind. Mhm. Du kennst die Situation sicher auch. Du bist lange in der Küche, gibst dir Mühe, machst ein gesundes, feines Essen. Und nachher kommen sie heim und sagen, wäh, man hätte lieber Chicken Nuggets oder irgendwelche Findusplätzchen gehabt.
Ich kenne die Situation vor allem auch noch von mir.
Ich auch.
Und zwar, meine Mutter gibt sich Mühe, oder wie auch immer. Und ich komme heim und finde, wäh, alles grusig, ich will Weissbrot. Ich kenne das sehr gut und natürlich kenne ich es vor allem auch aus der Praxis.
Wie geht man mit dem um?
Primär. Ja, das schießt mega an. Man hat sich mega Mühe gegeben. Ich frage aber zuerst jetzt mal, und ich habe eben ganz viele Eltern nachher auch in der Beratung, wo es auch die Frage ist, warum ist dir das so wichtig, dass die Kinder genau das essen?
Weil ich es gekocht habe, wahrscheinlich.
Ja, aber warum hast du es gekocht?
Weil ich finde, wir müssen ausgewogen essen und uns ausgewogen ernähren.
Okay, und warum?
Weil ich...
Nein, eben genau dort fängt es an. Weil man meint, man muss, oder?
Weil man meint, man muss, ja.
Genau. Und eine Möglichkeit ist eben wirklich, dass man sich überlegt, das ausgewogen Essen und ich möchte möglichst, dass mein Kind gesund ist, bla bla bla. Zuerst mal fragen, was ist mir eigentlich wichtig? Was ist mir wichtig, dass mein Kind isst, zum Beispiel? Wenn es mir zum Beispiel wichtig ist, dass mein Kind Neues entdeckt, dann macht das nicht am Abend. weil das Kind mag dann nicht mehr. Mach es in einem Moment, wo ihr in einem total entspannten Setting seid. Also beispielsweise, ihr kocht zusammen am Nachmittag, weil das Kind hat frei und ihr tünt zusammen etwas schnippeln und das Kind involvieren, also auch wirklich partizipativ etwas machen.
Wo es selber mitmachen kann, wo es selber das Gemüse erfahren kann, von der Rohkost bis zu dem, was nachher schlussendlich gekocht wird.
Weil du musst dir wie vorstellen, viele Kinder haben ja mega Mühe, wenn Komponenten gemischt sind. Also Kinder sind Komponentenessende, nennt man das. Das heisst, sie meinen ganz oft, dass die Sachen nicht vermischt sind.
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, man versteckt dann einfach am liebsten das Gemüse.
Nein, total bescheuert. Ja. Also am besten tut man am Kind, ihr müsst euch wie vorstellen, wenn wir zum Beispiel einen Linseneintopf anschauen oder das Gemüsegurry, dann denken wir, cool, das hat Brokkoli drin und das hat Tofu drin und es hat Kokosmilch drin. Wir alle oder viele Erwachsene haben das Konzept von diesen einzigen Nahrungsmitteln. Wir wissen, wie schmeckt ein Brokkoli, wie schmeckt Kokosmilch, wie schmeckt eine Erdnuss. Wir können uns das vorstellen und haben eine Geschmackserinnerung, wie wir das gelernt haben. Ein Kind, das das nicht einzeln hat können erfahren, bekommt ein Mischmasch an Zeugs, das eigentlich mega verwirrend ist. Also man weiss eigentlich gar nicht, was ist das da, oder? Mhm. Und jetzt darf man sich wie vorstellen, zum Lernen, das macht man ja auch in Mathe, in Grammatik, überall, muss man Komponenten zuerst ja auch mal auseinandernehmen können. Und nachher müssen Kinder die Möglichkeit haben, die Geschmackserlebnisse selber erfahren. Also selber kombinieren, selber mischen, selber würzen, auch zum herausfinden, wie ist das eigentlich? Und die Experimentierfreude kann vorhanden sein. Es gibt Kinder, die sind sehr neugierig auf Geschmäcker und es gibt Kinder, die sind eher neophob, also die haben eher Angst vor Neuem. Und beides ist okay. Weil Kinder lernen automatisch essen. Und zwar in dem, dass sie es abschauen von uns Erwachsenen, also als Vorbilder, als Modell lernen, oder? Und in dem, dass sie es von ihren Peers abschauen.
Also von ihren Peers sind Kindergartenkinder, Kolleginnen und Kollegen in der Kita. Genau. Und dann lernen sie dann auch grün, dass grün zum Beispiel etwas Feines kann sein.
Nein, das haben sie eben jetzt falsch erlernt. Und zwar, das ist eben das Geile an dem gesund und ungesund. Und zwar, was lernen Kinder, ist ein gesundes Lebensmittel. Was kommt dir in den Sinn? Was lernen Kinder?
Ein gesundes Lebensmittel? Ja eben, Brokkoli, Zucchetti, Rüebli, Salat.
Genau. Gemüse und Rüebli ist jetzt das einzige, was rausfällt aus dem Beispiel, aber Gemüse sind tendenziell haben einen höheren Bitteranteil, wenn sie ja grün sind, oder? Das Rüebli ist ja jetzt auch orange. Und je bitterer ein Lebensmittel, desto wahrscheinlicher ist, das ist rein evolutionär, ist das ein Schutzmechanismus, weil bitter gleich giftig. Also, das heisst, je höher ein Bitter, es gibt eigentlich nur eins, meines Wissens nach, bitte Botanikerinnen, korrigieren mich, meines Wissens nach gibt es genau mal eins giftiges, eine giftige Frucht, die süß ist, und zwar ist das die Tollkirsche. Und der Rest ist eigentlich bitter. Das heisst, das ist ein Schutzmechanismus, ein natürlicher Schutzmechanismus, dass bitter primär mal nicht vertraut ist. Das Zweite ist eben Muttermilch, bla bla bla, ist alles süß. Das heisst, Präferenz zu süßem ist angeboren. Das Dritte ist, jetzt lernen Kinder natürlich durch «Iss noch etwas Gesundes», eigentlich immer verbunden mit «Iss noch etwas Bitters», beziehungsweise, wo eher auch vielleicht schwieriger ist zum Lernen. Also das ist nicht etwas, das automatisch einfach ist für ein Kind, sondern es ist eine neue Geschmacksherausforderung. Oft übrigens auch eine neue Konsistenzherausforderung. Es ist zum Beispiel kalt oder es ist knackig oder es ist weich, schlabberig. Das sind neue Konsistenzen, die herausfordernd sein können. Das heisst, ein Kind lernt eigentlich, das Gesunde ist das, was grusig ist. Und im Gegenteil lernen sie dann, das Ungesunde muss ja in dem Fall das sein, was fein ist. Weil sie lernen ja, das Ungesunde ist ja Süße, Schoki, Chips, das, was sie eben geil finden.
Also entsprechend, wenn ich dem Kind sage, jetzt musst du zuerst die Erbsen essen, dass nachher das Gutsli bekommst, dann machst du automatisch so
eine Wertung. Also es ist eigentlich eine total bescheuerte Wertung, weil du machst sogar, das Kind erlernt gesund gleich grusig.
Ja.
Logisch! Also ich meine, sorry, es macht ja völlig Sinn, dass du nachher sagst, ja, nein, eh nicht. Und das Zweite ist aber auch, du machst nochmal etwas anderes. Mit dem, dass du sagst, isst zuerst Erbsli und nachher gibt es Schoki, ist völlig klar, du musst zuerst durch ein Tal der Tränen und dann erfolgt der Sonnenschein. Das ist das, was du eigentlich dem Kind vermittelst. Das heisst, ergo wird die Lösung eigentlich dort liegen, dass wir Lebensmittel eben nicht mehr werten. Und nicht kommentieren, sondern einfach schauen, was macht's mit dem Kind. Mhm. Also, dass man nicht anfängt zu moderieren. Und das ist eben genau der Punkt, wo viele Eltern in so eine Sackgasse fallen, dass sie ganz fest Lebensmittel werten. Also in gut und schlecht.
Weil man es ja eben selber macht, wie du vorher gesagt hast. Weil man selber ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ein Schoki isst am Abend um 10 Uhr.
Genau, und weil man selber gelernt hat. Also wir replizieren einfach total bescheuerte Verhaltensmuster von unseren Eltern, von unseren Grosseltern, Sachen, die wir einfach immer erlernt haben, übernehmen wir einfach unhinterfragt.
Also wir übernehmen all die Habits, die wir halt wirklich auch kennen, weil wir so sozialisiert worden sind. Aber wie machen wir es denn jetzt, Ronja, wenn mein Kind den Brokkoli eben nie essen und ich vielleicht zwar das schön finde, die Idee, mit dem Kind zusammen den Brokkoli zu kochen, aber es dann vielleicht den Brokkoli immer noch grusig finde oder ich eben vielleicht gar nicht die Zeit habe, so mit dem Kind zusammen zu kochen, soll ich dann einfach den Brokkoli nicht mehr machen und das Thema ad acta legen?
Ich sneak da wieder raus und das heisst nicht, dass ich den Brokkoli nicht wird beantworten wird, aber ich muss zuerst noch etwas dazu sagen.
Ja, mach nur.
Und zwar, es ist so, wir müssen als allererstes uns überlegen, was wollen wir für eine Tischsituation. Das heisst, als allererstes gilt das Credo, eine möglichst entspannte Atmosphäre. Sprich, in einer entspannten Atmosphäre können wir A besser lernen, B besser kommunizieren, C besser in Beziehung gehen und uns auch einfach besser entspannen. Auch wir selber als Eltern oder Angehörige oder was auch immer können einfach besser essen, wenn es eine chillte Situation ist. Das heisst, zuerst mal ist alles wichtig, was zur Entspannung beiträgt. Weil jegliche Form von Diskussion oder Konflikt am Tisch führt zu Positionen, führt zu Positionsverteidigungen, führt zu Verteidigungsstrategien. Also entweder geht das Kind in Fight, Flight oder in Freeze, aber es ist gestresst. Das heisst, es zeigt eine Stressreaktion. Und aufgrund von dieser Stressreaktion bleibt dann eben die Verweigerung oder eben das Brüllen oder eben das Abhauen quasi, oder? Und jetzt ist es so, dass wir ganz fest die Frage stellen, was entspannt. Wenn es dich entspannt, dass du den Brokkoli kochst und deinem Kind 50 Mal anbietest und immer wieder sagst, es hat Brokkoli auf dem Tisch, es hat Brokkoli auf dem Tisch, es hat im Fall Brokkoli auf dem Tisch und das Kind immer noch kein Brokkoli will, darfst du dir vielleicht irgendwann die Frage stellen, ist das nötig und warum ist dir der Brokkoli so unheimlich wichtig?
Ja.
Primär. Kinder würden, wie gesagt, eigentlich intuitiv essen. Das heisst, sie würden selber die Menge wählen. Sie würden das auswählen, was ihnen gerade in dem Moment das Körpersignal gibt. Und wir Erwachsenen tun das aber übersteuern. Also das heisst, übersteuern bedeutet, bist du sicher? Willst du nicht noch mehr essen? Willst du nicht noch mehr essen? Willst du nicht weniger essen? Das heisst, wir kommentieren das Essen.
Oder eben isst den Teller aus, erst dann kannst du vom Tisch.
Ja, ganz schlimm. Oder eben zuerst das, dann das oder so. Ja. Das heisst, wir müssen dem Kind wieder die Möglichkeit geben, selber zu wählen. Und das ist im Fall nicht so einfach, weil wir haben sie ja schon vielleicht ein bisschen übersteuert. Und vielleicht also, sind wir da schon in einem Konflikt drin.
Wir kuratieren es ja quasi. Also wir stellen ja eigentlich Sachen auf den Tisch und sagen, es gibt die Auswahl. Also die Auswahl ist ja von uns schon vorbestimmt.
Genau. Also die Regel ist eigentlich die Eltern wählen aus, also quasi die Eltern kuratieren, eben, sie tun es anlegen quasi, aber die Kinder wählen und bestimmen selber, was sie möchten essen in dem Moment. Was ich ganz vielen Eltern empfehle, ist, dass sie schauen, was ist das Safe Food von dem Kind. Also jedes Kind hat ihre oder seine ganz spezielle Safe Food. Safe Food bedeutet, das haben wir Erwachsene übrigens auch. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du kommst heim vom Arbeiten, bist mega auf der Schnur, magst gar nichts mehr. Was ist es?
Käse.
Siehst
du? Ja.
Immer, oder? Ja. Immer. Es geht immer.
Es geht immer.
Das ist genau das. Jeder Mensch hat sein ganz persönliches Safe Food. Und Safe Food bedeutet, das ist irgendetwas, das von dir wie keinen Aufwand braucht. Die Kinder haben ihre Safe Food. Und Safe Food bedeutet, das ist der, der ihnen auch wirklich Sicherheit gibt, in dem Sinn. Also es braucht keinen Aufwand, um den zu essen. Es gibt ihnen Nahrung und sie finden es einfach fein. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich den meisten Eltern empfehle, dass sie immer den Safe Food vom Kind möglichst daheim haben. Also beispielsweise von vielen Kindern ist das Pasta. Dann macht man sich das Leben doch einfach einfacher, wenn man ein Töppi vorgekochte Pasta im Kühlschrank hat, wo man schnell irgendwie aufwärmen kann. Also, dass man sich einfach auch den ganzen Load, Mental Load, mal ein bisschen oben abschraubt und einfach sagt, okay, Müsli, geht immer, hat es immer. Ein Joghurt, geht immer, hat es immer. Dass man wirklich einfach den Safe Food von dem Kind vorhanden hat und diese Alternativen immer zur Verfügung hat. Also beispielsweise, ein Kind kommt an den Tisch und es gibt ein Gemüsegerry, schon mal verwirrend, oder? Eben Komponenten. Und das Kind sagt, nein, ich habe keine Lust auf das. Dann kann man wenigstens sagen, ja, was willst du? Es hat Brot mit Käse im Kühlschrank. Es hat ein Joghurt oder dein Müsli, was willst du. Und das ist dann wirklich kein Kochaufwand mehr, sondern dass man wirklich einfach sagt, hey, es hat eine Alternative und du wirst zu nichts gezwungen.
Und jetzt trotzdem, wenn ich immer Alternativen anbiete, dann will doch das Kind schlussendlich immer nur Pasta essen.
Das stimmt eben nicht. Und das ist genau so. Das ist eben, es kann sein, dass das Kind immer nur Pasta essen will. Dann gibt es zwei Sachen. Das eine ist, das ist im Fall gar nicht so schlimm. Also es gibt wirklich Kinder, Kinder sind so Nährstoffwunder. Es ist ganz, ganz selten, dass ein Kind einen Nährstoffmangel zeigt. Und dann muss man, wenn man ein Kind hat, das jetzt wirklich nur Pasta isst, und das gibt es, dann muss man mit der Pädiaterin schauen oder selber auch einschätzen, ist das Kind gesund? Das heisst, ist es fit? Also mag es rumrennen? Ist es aktiv? Kann sich es konzentrieren? Und geht es emotional gut? Also wenn man einen einen Gesundheitszustand als positiv kann bewerten kann, also wenn man kann sagen kann, ja, das Kind, dem geht es gut, dann gibt es keinen Grund für eine Intervention.
Aber es lernt doch, dass immer kann sagen, nein, weh, grusig, ich will etwas anderes, und es kommt immer etwas anderes über.
Ja, es ist eigentlich mega schlimm. Das Kind lernt, dass es mitbestimmen kann, was in mein Maul kommt. Gehört das Ironie treffen.
Und das findest du gar nicht so schlimm?
Eigentlich ist das im Fall nicht so schlimm. Und das Zweite ist, da möchte ich im Fall noch schnell einhängen, das heisst, wir gehen jetzt davon aus, angenommen, wir haben so ein Kind, das wirklich nur Pasta isst. Und eben Blutwerte sind ja sehr wahrscheinlich top. Und das Kind mag und so weiter, dann gibt es im Fall keinen Grund. Aber man muss sich die Frage stellen, geht es dem Kind gut? Oder beispielsweise liegt eine Neurodiversität vor? Also zum Beispiel ist es sehr ein einseitiges Essverhalten, oft ein Zeichen für Autismus-Spektrum, also für das ASS, also Autismus-Spektrum-Störung, oder ein Hinweis auf ein ADHS. Das kann zum Beispiel sein. Und dann empfehle ich, dass man dem nachgeht. Aber primär ist das im Fall noch überhaupt kein Problem. Das Problem besteht im Stress der Eltern meistens. Dass man Angst hat, man hat jetzt das Kind nicht richtig ernährt oder es hat nicht alles, was es braucht und es kann sich nicht richtig entwickeln und so weiter und so fort. Man könnte wie so ein Experiment machen, oder? Wo man einfach Kind einfach mal wählen lässt und einfach mal nichts kommentieren, nichts dazu sagen, sondern einfach sagen, was willst du, und das einfach mal anbietet. Lustigerweise ist meistens recht ein ähnlicher Verlauf. Und zwar der Verlauf ist meistens der, dass am Anfang Kind total verwirrt sind. Also könnte ich jetzt auch einfach Schoki nehmen? Könnte ich jetzt auch einfach Cornflakes nehmen? Könnte ich jetzt auch einfach dieses? Und das zeigt schon die erste Phase von, aha, es sind immer Wünsche da gewesen, die eigentlich wie korrigiert worden sind, oder? Aha. Also so ein bisschen, wo sind Grenzen? Oh mein Gott, kann ich jetzt einfach selber wählen? Und dann ist es oft so, dass sie dann mega ins Extrem gehen, weil sie das auch lustig dann finden und sie challengen dann die Eltern extra und essen dann nur noch Nutella oder so etwas. Und nachher aber oft dann wie switchen, sobald sie merken, hey, es ist im Fall gar nicht spannend, weil die Eltern reagieren im Fall nicht drauf. Und ja, dann haben sie halt jetzt einfach Nutella gegessen. Die Eltern reagieren im Fall nicht. Dann irgendwann eben anfangen, sich entspannen und anfangen, neue Sachen auszuprobieren. Und es ist im Fall wirklich so. Das Problem ist aber, dass sich eigentlich niemand getraut, das wirklich durchzuziehen. Und das braucht wirklich eine Experimentierfreude. Es bedeutet aber eben auch, dass man sich auch getraut, gewisse Dogmen, die wir selber haben, hinterfragen. Und das heisst, als allererstes wirklich einfach mal fragen, warum ist mir das wichtig? Als allererstes, bevor man reagiert, wirklich, warum ist mir das wichtig? Als zweites fragen, entspannt es mich, wenn ich jetzt reagiere? Oder spannt es mich mehr an? Also beispielsweise, würde es mich jetzt entspannen, das einfach zu ignorieren? Also beispielsweise, dein Kind spielt mega fest mit dem Essen. Dann ist das Kind meistens nicht mehr am Essen. Meistens ist dann wieder der Essmoment durch, aber weil es noch am Tisch bleiben muss, fängt es an im Essen um zu punchen. Meistens ist es das. Das heisst, dort würde ich dann mal anregen, vielleicht einfach mal den Teller wegnehmen. Aber wenn man merkt, hey, eigentlich ist es mega gleich und putzen muss ich sowieso, ja, dann lass doch einfach mal. Und Verbot haben in der Regel eher Erfolg, sage ich mal. Für mich ist auch dort, je vielfältiger und je entspannter, desto entspannter gehen die Kinder mit dem Thema um.
Es ist so wahnsinnig wertvoll, was du uns erzählst, Ronja. Ich habe so viele Sachen mitnehmen. Ich probiere es zusammenzufassen auf 3 Punkte, was total schwierig ist, aber ich checke jetzt, wieso das Kinder intuitive Esser sind. Wie viel wir werten, wie viel wir mit unserer Sprache und auch mit unseren Glaubenssätzen einfach richtig und falsch, gesund und ungesund einteilen. Und wie eben, wenn wir einfach entspannt mit dem Essen sind, dass dann der Genuss wieder kommen kann und dass sich dann schon alles richtet.
Ja, und vor allem, wenn du entspannt bist, dann übertreibst du vor allem entspannt, also Entspannung. Und das ist einfach so, wenn Eltern angespannt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in dem Moment sich anspannt, gross. Und wenn du selber ein Ess-Issue hast, dann lebst du das vor. Und darum müssen wir ganz fest in die Selbstreflexion zuerst gehen.
Die Abteilung Family von Swiss Milk, die auch gerade eine schöne Broschüre zu dem Thema rausgeht, wo du auch ein Interview drin bist, hat noch ein Entweder-Oder für uns zusammengestellt, das ich gerne kurz mit dir zum Abschluss machen würde. Vieles haben wir angesprochen, aber vielleicht ist es ja das Resümee von dieser ganzen Folge. Fertigpizza am Familientisch oder Gemüseteller vor dem Handy? Entweder-Oder. Wenn dich müsstest, wirklich entscheiden, Ronja.
Also ganz klar die Pizza am Familientisch. Nur aber, wenn es mega lustig ist. Und wenn man dann noch eine Serie dazu schauen will, als Familie, go for it.
Das Fünfe am Tisch einmal gerade sein lassen oder auf Regeln pochen?
Nicht einmal ein Fünfe gerade sein lassen, sondern ein Zähne ausgerollt. Nein, unbedingt, ja.
Das Dessert nur nach einem ausgegessenen Teller, also nur wenn der Teller fertig ist. Oder das Kind darf so viel Dessert essen, wie es nur mag.
Das Kind darf den Dessert vor dem Gemüse essen, spielt einfach keine Rolle. Zum Teil ist es sogar gut, weil dann, sogar wenn es gelernt hat, erst zu essen, also das Dessert nach dem Essen, ist es vielleicht die ganze Zeit so gestresst, dass ich es nur auf den Dessert konzentrieren kann. Darf man es auch mal umdrehen.
Süßigkeiten selber verwalten oder strikte Süßigkeitsregeln?
Ich bin für selber verwalten, aus dem Grund, dass man dort ein bisschen die Attraktivität nimmt, aber auch das Kind begleitet. Also wenn man merkt, das Kind kann das gar nicht, dass man das Kind begleitet und aber auch schaut, wie geht es dem Kind. Wie wenn es nachher in der Regel zum Beispiel emotionale Essattacken könnte entwickeln, das gibt es, dass man das Kind, ja, dass man schaut, wie geht es dem Kind. Aber das Kind, ein Kind, das gut geht, kann das verwalten.
Noch zwei letzte. Am Tisch bleiben, bis alle fertig sind?
Ja, nicht.
Oder wenn man fertig ist, darf man gehen, sogar wenn der Teller nicht leer ist?
Ja, nicht am Tisch hocken bleiben, aus einem gewissen Grund. Der Aufmerksamkeitsspanne von einem Kind ist viel kleiner als von einem Erwachsenen. Und es ist mega streng für die Erwachsenen, wenn Kind ungeduldig am Tisch hocken. Und es ist mega streng für Kind am Tisch hocken, wenn sie eigentlich schon den ganzen Tag funktionieren müssen. Lieber, man findet mit den Kindern Regeln, dass man zum Beispiel sagt, wenn die Kinder, wenn alle Kinder fertig sind, darf man vom Tisch. Oder zum Beispiel, wenn man merkt, ein Kind ist sehr, sehr langsam und das andere eher schnell und ist ungeduldig, dass man dann zum Beispiel auch sagt, vielleicht gibt es eine Alternative, dass das eine Kind, das schon fertig gegessen hat, anfangen darf zu zeichnen oder so. Oder man merkt, es würde es wirklich entspannen, wenn das eine Kind, das ungeduldig ist, schon vom Tisch darf. Also wirklich, dass einfach auf jedes Familiensystem ganz individuell fragen, was braucht es dort. Und es gibt keine allgemeinen Regeln, sondern man muss einfach fragen, warum welche Regeln und was tut dem Familiensystem gut. Und was tut dem Familiensystem gut, bedeutet, würde jetzt die Fertigpizza gut tun oder würde sogar das Trendessen gut tun oder. Und dort darf man kreativ sein.
Ronja Schifftan, du sagst, Kinder sind eigentlich intuitive Esser oder Esserinnen und essen nur das, was sie brauchen.
Ja, Kinder sind intuitive Essende und sie sind Komponentenessende. Was oft passiert ist, dass wir mit unserer Prägung und unseren Glaubenssätzen die Kinder und ihre Intuition mega fest übersteuern.
Wow. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach dieser Folge gehen mir so viele Sachen durch den Kopf, so viele interessante Inputs bekommen von der Ernährungspsychologin Ronja Schifftan. Wir haben ein paar wichtige Themen noch weiterführend zusammengestellt für euch auf swissmilk.ch, wo man ganz gemütlich nachlesen kann. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit und ernährt euch gut und vor allem genussvoll.